Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich begrüße Sie zur Bußandacht in der diesjährigen Fastenzeit. Diese Bußandacht, die ja vor allen Dingen den Sinn hat, auf eine fruchtbare, auf eine gute Beichte vorzubereiten und darauf hinzuarbeiten, sozusagen, um auch unser Bewusstsein da wieder ganz zu schärfen und wieder viele Dinge sozusagen aus der Tiefe dann aufsteigen zu lassen, um sie uns einfach wieder auch überhaupt bewusst zu machen, dass wir sie dann auch ehrlicherweise bekennen und sie entsorgen lassen können im Bußsakrament. Ich bin schon einmal oder sogar schon mehrere Male darauf hingewiesen worden, ja, bei Ihnen gibt es ja keine Absolution in der Bußandacht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die kann es auch nicht geben. Die sakramentale Absolution setzt immer eben auch das persönliche Schuldbekenntnis und Sündenbekenntnis voraus. Kein Priester, ich sage das in aller Deutlichkeit, das können Sie dann ohne weiteres sagen, kein Priester hier in Deutschland hat die Vollmacht, in einer Bußandacht oder noch genauer außerhalb des Bußsakramentes die Absolution zu spenden. Lasset uns beten. Gott, unser Heil, gib uns die Gnade, umzukehren zu dir. Erleuchte unseren Verstand und stärke unseren Willen, damit uns diese Zeit der Buße zum Segen wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wir hören einen Text aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet in euren Sünden sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Da sagten die Juden: Will er sich etwa umbringen? Warum sagt er sonst: Wohin ich gehe, könnt ihr nicht gelangen? Er sagte zu ihnen: Ihr stammt von unten, ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? Jesus antwortete: Warum rede ich überhaupt noch mit euch? Ich hätte noch viel über euch zu sagen und viel zu richten, aber der, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Aber sie verstanden nicht, dass er damit den Vater meinte. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dieser Text, es ist übrigens der Text vom heutigen Dienstag der 5. Fastenwoche, der wird ja durch einen sehr starken Kontrast gekennzeichnet, nämlich durch den Kontrast zwischen oben und unten. Der Herr sagt: Ihr seid von unten und ich bin von oben und deswegen könnt ihr nicht dorthin kommen, wo ich hingehe. Ich bin von oben und bin hierher nach unten gekommen, um euch von unten nach oben zu holen, weil ihr nicht für unten, für die Welt, für die Erde bestimmt seid, sondern weil ihr schon euren Ursprung als Geschöpfe Gottes in Gott selbst habt, bei Gott habt, dass Gott euch geschaffen hat, um mit euch ewig zusammenzuleben, um euch ewiges Wohnrecht bei euch zu geben. Aber dann kam es ja schon zu der Ursünde, das heißt zur Palastrevolution. Die, die eigentlich mit Gott zusammen wohnen sollten und mit denen Gott zusammenleben wollte und wohnen wollte, mit denen er zusammen sein wollte, mit denen er sich freuen wollte, die wollten ihn als Gott nicht anerkennen, sondern wollten selbst Gott sein. Das heißt, sie haben den Hausfrieden in einer ganz schwerwiegenden Weise gestört und wollten sich der göttlichen Hausordnung, das heißt dem Willen und den Geboten Gottes, nicht unterwerfen. Und so gab es keine andere Möglichkeit mehr, als dass Gott ihnen sagte: Bitteschön, dann raus. Wenn es euch bei mir nicht gefällt, wenn es euch bei mir nicht passt, ich zwinge euch das Wohnrecht bei mir nicht auf. Ich biete es euch an. Ich habe es gewollt zu meiner und zu eurer Freude. Aber wenn ihr andere Vorstellungen habt, bitte, dann müsst ihr die selbst verwirklichen. Und das führt dann dazu, dass der Mensch unten ist und Gott eben oben bleibt. Gott hat aber Mitleid mit dem Menschen. Gott ist barmherzig und deswegen kommt er herunter in diese Welt. Nicht, weil die Welt so schön ist, weil die so wunderbar ist, sondern weil er das arme Würmlein, Mensch, diesen armseligen Adamsohn, weil er den wieder zumindest die Möglichkeit anbieten will, dann eben wieder ins Paradies kommen zu können. Aber das heißt dann natürlich auch radikale Trennung von der Welt. Das heißt, dass ich dann auch wirklich mich bemühe, dass ich wirklich Hausordnung Gottes leben will, dass ich mich verstehe als Fremder in dieser Welt und nicht als Eigentümer dieser Welt, dass ich nicht in dieser Welt ein Leben führe, so nach dem Motto, es könnte eigentlich 100.000 Jahre lang so weitergehen, es gibt halt auch manchmal unliebsame Ereignisse und Situationen, aber im Grunde genommen, na also, will ich eigentlich die Welt nicht verlassen. Ich will eigentlich gar nicht nach oben. Das ist alles in allem, unterm Strich, ist eigentlich hier wunderbar. Dann wird Gott sagen, dann versauer hier halt. Ihr könnt dort nicht hinkommen, wohin ich gehe. Aus eigener Kraft geht das nicht mehr. Der Herr ist gekommen in diese Welt, um für uns, sofern wir es wollen, sofern wir seine Bedingungen akzeptieren, uns wieder eine Brücke nach oben zu schlagen. Und diese Brücke ist kein anderer als er selbst in Person. Aber ob wir diese Brücke beschreiten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das hängt eben ganz entscheidend davon ab, dass wir an ihn glauben, wie wir uns auszudrücken pflegen. Aber an ihn glauben heißt ihm glauben. Glauben, was er uns gesagt hat, gerade auch eben was die Gebote betrifft. Und was eben allgemein ausgedrückt die Konditionen betrifft, unter denen wir sozusagen nur über diese Brücke aus dieser Welt wieder ins Paradies gelangen können. Ansonsten gibt es da keine Vermittlung. Wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist uns eigentlich bewusst, dass im Grunde genommen die Brücke schon geschlagen ist für uns im Sakrament der Taufe, dass wir eigentlich durch die Taufe schon wieder den Himmelspass besitzen, auch wenn wir uns noch im Ausland befinden, noch nicht in der Heimat, sind wir uns bewusst, dass wir hier in dieser Welt Fremde sind, dass wir hier in dieser Welt Ausländer sind, weil unsere Heimat der Himmel ist, weil wir von oben wiedergeboren sind aus Wasser und Heiligem Geist, weil wir Christen sind und Christsein heißt nicht Weltbürger sein. Wir sollen Christen in der Welt sein, solange uns der liebe Gott hier in dieser Welt belässt, aber in dieser Welt schon die Hausordnung Gottes leben, das heißt, so leben, wie wir zu Hause leben sollen, in der ewigen Heimat, nach den Geboten Gottes, nach seiner Hausordnung, wie ich sagte, nach seinem Willen. Und nur insofern, sage ich einmal, eben auch nach den staatlichen Gesetzen, sofern die mit dieser Hausordnung nicht im Widerspruch stehen. Gott gehört absolut der Vorzug, auch hier in der Fremde, denn wir haben eine andere Staatsangehörigkeit, sage ich mal, um in diesem Bild zu bleiben, mit dem Pass und dem Himmelspass, der uns alle gegeben und ausgehändigt wurde im Sakrament der Taufe. Wir können nicht ein Doppelleben führen. Zwei Staatsangehörigkeiten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so wie das im Moment in der Politik da diskutiert wird, gibt es für uns nicht. Wir sind Christen und können nicht sozusagen mit dem einen Bein auf der einen Straße gehen, mit dem anderen auf einer anderen Straße, geht nicht. Da zerreißt es uns früher oder später. Sünde ist, wo wir eben diese Wahrheit, dass wir Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, dass wir hier in der Fremde leben, vergessen und deswegen meinen, wir müssten Welt leben. Im Grunde genommen können Sie das auch mit anderen Beispielen noch einmal deutlich machen, die auch der Herr in den Evangelien sagt, ihr seid das Licht der Welt. Woher haben wir denn das Licht? Von oben. Ihr seid das Salz der Erde. Wer macht uns denn salzig? Doch nicht die Welt. Die Welt ist faul, die Welt ist in Verwesung, die Welt stinkt, die Welt hat Leichengeruch. Die Welt ist am Verfaulen und schon umso mehr, weil die Christen selbst mit ihrem Christentum am Verfaulen sind in unserer Zeit, weil sie selbst kein Salz mehr haben. Der Heilige Geist ist das Salz und das Konservierungsmittel und der Schutz vor Fäulnis. Wir sollen der Sauerteig sein. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Stück Sauerteig, den eine Frau unter 30 Jahren Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Wir sollen diese Welt durchsäuern, indem wir gegen die Welt und gegen den Fäulnisgestank der Welt den Wohlgeruch des Heiligen Geistes setzen. Das heißt, klipp und klar gegen den Strom schwimmen. Dafür sind wir gefirmt. Also, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie merken, dass das alles keine Übertreibung ist eigentlich, dieser krasse Gegensatz, der uns da im heutigen Tagesevangelium, das ich Ihnen gerade vorgetragen habe, da gesagt wird. Es ist ein unvermittelbarer Kontrast zwischen Himmel und Erde, zwischen Welt und Christentum und Gott, zwischen Hausordnung Gottes und Weltordnung, sage ich einmal. Und da müssen wir uns immer wieder neu entscheiden, obwohl ja einmal die Entscheidung für allemal gefallen sein sollte in der Taufe und mit der Taufe und mit der Wiederholung der Taufgelübde. Wo wir uns ja klar für dieses Reich Gottes bekennen. Und das heißt auch klar gegen die Welt. Das ist damit ausgesagt. Das heißt nicht, dass wir Feinde der Welt sind. Nein, das ist damit nicht gesagt. Im Grunde genommen sollen wir es ja sogar gut meinen mit der Welt, indem wir der Welt, der verfaulenden und dem Verderben anheimgefallenen Welt sozusagen den Lebensodem mitteilen, expirieren, ausatmen, weil wir selbst Tempel des Heiligen Geistes geworden sind. Aber ja, nicht uns mit dieser Fäulnis der Welt zu infizieren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das führt dann zu Wundbrand oder zu Tetanus und Wundstarkrampf, und das ist alles tödlich, wie Sie wissen, wenn man sich mit Fäulnisbakterien infiziert. Aber das tun wir, wenn wir uns von der Welt anstecken lassen. Der Christ, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der muss sein wie Haut. Wie ist denn Haut? Haut ist durchlässig, aber nur nach einer Seite hin durchlässig, nämlich von innen nach außen, wenn sie schwitzen, aber nicht von außen nach innen. Wenn sie sich ins Bad legen, in die Badewanne, die mit Wasser voll ist, werden sie innen in ihrem Körper nicht nass. Die Feuchtigkeit und das Wasser kriegt eine Grenze durch ihre Haut gesetzt, durch die das Wasser von außen nicht eindringen kann. Aber der Schweiß von innen nach außen sehr wohl. Das heißt im Klartext, Sie als Tempel des Heiligen Geistes haben in der Taufe etwas und auch in der Firmung geschenkt bekommen, ganz tief in ihr Innerstes hineingelegt bekommen, wozu sie verpflichtet sind, es sozusagen der Welt mitzuteilen, zu expirieren, auszuatmen, auszudünsten. Und das ist dann der Wohlgeruch des Heiligen Geistes. Aber immun zu sein gegen alle weltlichen Einflüsse, die in sie eindringen wollen. Und das ist genau ein Riesenproblem, gerade für die Christen und schon ganz und gar für die sogenannten Christen, die meinen, die Kirche müsste auch mal ein bisschen sich der Zeit und der Welt anpassen. Wer so etwas redet, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der hat von Christentum auch nicht ein halbes Lot verstanden. Der hat gar nichts kapiert. Gott bewahr uns vor der Anpassung der Welt. Amen. Wollen wir nun gerade auch im Zusammenhang mit dieser gerade angesprochenen Thematik eine Gewissenserforschung halten? Ich habe diese Gewissenserforschung einmal so konzipiert, dass sie vor allen Dingen einmal unsere Grundhaltungen, gerade auch die verkehrten Grundhaltungen und falschen und verkehrten Gewohnheiten in den Blick nehmen soll. Zunächst, der liebe Gott selbst, wie steht es denn um meine Gottesliebe? Das heißt, im Klartext, wem gehört ungeteilt mein Herz? Wohlgemerkt, ungeteilt. Gehört es ungeteilt ihm, dem lieben Gott? Oder gehört es anderen Menschen? Die müssten ja gar nicht Not leiden, wenn Gott mein ganzes Herz gehört, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Dann ist das nur zum Besten für alle Mitmenschen, das haben wir die wenigsten schon bemerkt, weil ja die Liebe wächst, je mehr man sie teilt. Liebe ist ja kein Kuchen, so ungefähr, wenn ich den ganzen Kuchen dem lieben Gott gebe, na ja, dann muss der ihn alleine essen, da fällt für einen anderen kein Stück mehr ab. So ist das ja nicht. Oder gehört mein Herz ungeteilt irgendeinem goldenen Kalb, irgendwelchen Dingen der Welt? Verein, oh, Sie kennen ja meine Allergie gegen die Vereine. Ich sage Ihnen auch mal wieder in Parenthese, warum. Weil die Vereine, im Grunde genommen, weil es ja Vereinsveranstaltungen sind, da braucht man alle möglichen Kräfte absorbieren, für sich beanspruchen, für sich einfach in Beschlag nehmen und auch dem lieben Gott ganz schlicht und ergreifend sogar auch am Sonntagmorgen entziehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist eben ein Umstand, zu dem ein Priester nicht einfach schweigen kann, sondern da muss er die Leute klar in die Entscheidung stellen, hopp oder top, das muss jeder wissen. Hat Gott wirklich mein Herz ungeteilt? Sodass ich sagen könnte, hinter Gott hat bei mir alles andere unbedingt zurückzustehen. Oder erfülle ich Gott gegenüber nach bestenfalls meine Pflicht? Ich muss das nicht weiter erklären. Sie wissen das aus meinen Predigten. Die Liebe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, macht so viel sie kann. Und die Pflicht, die guckt mit Argusaugen darauf, dass sie ja nicht mehr macht, wie sie unbedingt muss. Religiöse Pflichten erfüllen, wenn ich es mal so in Anführungszeichen sagen darf, heißt nichts anderes als dem lieben Gott einen abgenagten Knochen hinschmeißen, um ihn dann ganz schnell wieder los zu sein und meine eigenen Wege gehen zu können. Wie viel Zeit erübrige ich denn täglich für Gott, der ungeteilt mein Herz hat? Sind es nur Minuten oder sogar Stunden? Na, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wie viel Zeit erübrige ich für den lieben Gott am Tag und wie viel für andere Dinge? Insbesondere auch für Dinge, die nebensächlich sind. Notwendige Dinge müssen immer getan werden, selbstverständlich. Wer will das in Abrede stellen? Aber forsten wir denn auch mal durch in unserem Tagesprogramm, was notwendig ist und was sozusagen zeitvertrödelt ist, auch wenn es angenehm ist. Fernsehbabbelei, Telefonieren, Wie viel Zeit habe ich denn dafür? Im Johannesbrief heißt es, wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater, das heißt zum lieben Gott, nicht. Lebe ich eigentlich zielgerichtet und entschieden auf Gott und auf die Ewigkeit hin, auf das Paradies hin, auf das ewige Leben hin? Habe ich das ewige Leben als meine letztendliche Sinnbestimmung meines Lebens sozusagen im Fokus, im Fadenkreuz? Suche ich seine Freundschaft, die Freundschaft mit Jesus? Und pflege ich diese Freundschaft? Ist er mein Ein und Alles? Oder läuft mein Christsein nur mal so am Rande mit, so nebenbei? Prägt mein Christsein eigentlich meinen Alltag? Tue ich alles zu seiner je größeren Ehre und Verherrlichung? Ist für mich Christ sein Haupt oder Nebensache? Bin ich mir eigentlich bewusst, dass ich durch den Empfang der heiligen Sakramente, die alle durch das Leiden und Sterben Christi am Kreuz einen furchtbaren Preis haben, dass ich durch diese Sakramente hoch talentiert bin? Und trage ich auch die von Gott dafür erwarteten geistlichen Früchte? Ich hatte das gestern, glaube ich, in der Einführung einmal angesprochen. Wenn man einmal den Sakramentenkonsum und diese Sakramentalisierung in Deutschland betrachtet, auch heute noch, das ist mehr oder weniger was für die Kirchenbücher. Wo bleibt da noch die Fruchtbarkeit, geistliche Fruchtbarkeit, eheliche Treue, geistliche Berufungen, auch in der Treue zum Dienst, Eifer um die Seelen, um die Rettung der Seelen bei den Priestern? Verstehe ich mich als Christ, als einer, der von oben geboren ist? Ich habe gerade davon gesprochen. Und das eben auch schon in dieser Welt. Als vom Himmel und von Gott her abstammend. Verstehe ich mich als Christ, als Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes? Und lebe nach dieser Hausordnung, das heißt nach dem Willen Gottes? Oder verstehe ich mich als Kind dieser Welt? Verleugne ich also dann meine Taufe, mein Christsein? Bezeuge ich den Glauben gerade auch im Widerspruch zu der Welt? Oder schwimme ich bequem im Strom dieser Welt und der Gesellschaft mit, weil ich ja dann keine Widerstände befürchten muss? Habe ich eigentlich Angst, wie die anderen Leute reagieren und wie die mich angucken? Habe ich Gottesfurcht oder habe ich Menschenfurcht? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich sage es Ihnen einmal wieder. Was die anderen Leute von Ihnen denken, und seien es noch so viel, das kann Ihnen so wurscht sein wie sonst was. Das macht Ihnen in der Stunde Ihres Todes keinen Sommer und keinen Winter. Die Beerdigung, die kann noch so schön sein, da können noch so schöne Sprüche, noch so viel Süßholz geraspelt werden. hilft nichts. Ihnen muss es darauf ankommen, beim lieben Gott angesehen zu sein. Und wenn sie die ganze Welt verachtet, wenn sie bei Gott angesehen sind, wunderbar, dann sind sie einfach heilig. Da marschieren sie einfach durch die Sperre durch, ohne irgendein Hindernis in der Stunde ihres Todes. Die Lobhudelei der Welt kann ihn trotzdem für alle Ewigkeit den Himmel versperren. Der liebe Gott ist unbestechlich. Schäme ich mich des Glaubens? Schäme ich mich der Kirche? Wieso schämen? Jetzt gerade beispielsweise im Zusammenhang mit Limburg. Natürlich sind das schlimme Dinge, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber glaube ich an Limburg und an die Noblesse dieser Leute dort, wer immer sie auch seien? Oder glaube ich an Christus? Ist die katholische Kirche die Kirche von Limburg? Oder die Kirche Jesu Christi. Schäme ich mich sogar Gottes? Habe ich den Glauben versteckt oder verleugnet? Dünste ich den Wohlgeruch des Heiligen Geistes in die Welt aus, auch wenn er, wie Paulus sagt, der Welt Todesgeruch ist? Ist Gott wirklich der Herr meines Lebens? Oder will ich ihn sozusagen nur für mich gelegentlich als meinen Stiefelknecht benutzen? Lieber Gott, schweißt du mir weiter, machst du mal, richtst du mal, dann lasse ich dich ja wieder in Ruhe. Bestimmt sich der Wert Gottes und unter Umständen auch seiner Kirche für mich nur nach dem Nutzwert, den er bzw. die Kirche gelegentlich dann für mich hat? Bin ich Gott eigentlich dankbar für alles, was er mir schickt? Das Gute, aber vielleicht auch das Schwere? Oder mache ich Gott Vorwürfe, wenn er nicht so spurt und funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Rechne ich vielleicht sogar gegenüber Gott auf? In der Weise, dass ich sage, jetzt gehe ich dauernd in die Kirche, alle Sonntag gehe ich in die Kirche und jetzt bräuchte ich eine Mahl und da ist nichts. Was hätte er sich jetzt verherrlichen können, indem er was weiß, ich meine Mutter, mein Vater, Oma, Opa, Kind, Frau oder wie auch immer, wieder gesund gemacht hat, jetzt lässt er sie sterben. Sie alle kennen diese Beispiele auch mit Sicherheit, sie sind ja gar nicht selten. Wie steht es da eigentlich um mein Gottvertrauen? Ist mein Gottvertrauen unerschütterlich, dass ich sagen kann, auch wenn alles ganz anders kommt, als ich es mir vorgestellt oder gewünscht hätte, Gott kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Gott meint es besser mit mir, als ich es überhaupt mit mir selbst überhaupt nur meinen könnte. Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Kann ich das sagen? Richte ich mich nach seinem Willen oder nehme ich die Maßstäbe, für mein Denken und Handeln aus der Welt. Frage ich eigentlich nach dem Willen Gottes oder ist der für mich gar nicht weiter von Bedeutung? Ist für mich in Ordnung, was alle tun? Und zwar deswegen, weil sie es alle tun. Das macht doch jeder so. Antworten, die ich schon oft gekriegt habe. Sogar schon von Dienstvorgesetzten. Ist mir klar, dass ich unbedingt Gott mehr gehorchen muss als den Menschen, unter Umständen sogar mehr gehorchen muss als staatlichen Gesetzen, wenn die nämlich gegen den Willen Gottes stehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo haben wir es beispielsweise jetzt damit zu tun, ganz aktuell, mit dieser ganzen Gender-Politik, die ja schon lange virulent ist, aber jetzt hier in Deutschland auch konkrete Gestalt anzunehmen, zu beginnen scheinen. Das ist vom Teufel und aus der Hölle direkt. Das ist sowas Furchtbares. Da dürfen wir nicht mitspielen. Bin ich mir bewusst, dass ich vor Gottes Angesicht in der Stunde meines Todes unerbittlich für mein Leben verantwortlich bin? Verdränge ich diese Wahrheit? Bin ich eigentlich auf der Flucht vor mir selbst? Oder stelle ich mich den Problemen, die mir zur Lösung aufgetragen sind und mit denen ich konfrontiert bin? Oder haue ich davor ab? Glaube ich eigentlich alles, was die Kirche zu glauben lehrt? Fest soll mein Taufbund immer stehen. Ich will die Kirche hören. Sie soll mich allzeit gläubig sehen und folgsam ihren Lehren. Wenn das Lied gesungen wird, kommt das alles laut aus den Kehlen raus. Machen wir das auch? Wie steht es eigentlich mit meinem Glauben an die leibhaftige Auferstehung der Toten? Ich habe ja am vergangenen Sonntag im Zusammenhang mit dem Evangelium von der Auferweckung des Lazarus sehr deutlich davon gesprochen. Wie steht es eigentlich mit meinem Glauben an meine eigene Auferstehung am jüngsten Tage? Bin ich wirklich davon überzeugt? Oder höre ich mir auch ohne Widerspruch so schlimme Sprüche an wie: Von da draus ist noch keiner zurückgekommen. Wie wichtig bin ich mir eigentlich selbst? Bin ich mir wichtiger als mein Mitmensch? Oder ist mir mein Mitmensch ebenso wichtig, wie ich mir selbst bin? Bin ich eigentlich selbst verliebt? Stolz, eitel. Lebe ich bescheiden und genügsam? Oder brauche ich den Putz? Muss ich äußerlich auf mich aufmerksam machen? Aufmerksamkeit erregen? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn jetzt vor allen Dingen Jugendliche hier wären, dann müsste ich hier auch sagen, wie ziehe ich mich eigentlich an? Aber ich sage es Ihnen auch, Vielleicht haben Sie Gelegenheit, es in der eigenen Familie zu sagen, wie läufst du da rum so halbnackig? Musst du dich hier jedem gleich anbieten? Musst du deinen Körper zur Schau stellen? Schämst du dich nicht? In unserer Zeit ja ein ganz, ganz großes Problem. Nur wenn es hinterher dann passiert ist, oh je, holla die Not, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wer die Gefahr heraufbeschwört und sie provoziert, sollte sich dann auch nicht wundern, wenn sich dann die Gefahr konkretisiert oder wie der Volksmund sagt, man in der Gefahr umkommt. Dann hast du es aber so gewollt. Da ist Mitleid dann wirklich nicht angebracht. Lebe ich bescheiden und genügsam oder lasse ich mir das Maß meines Lebensstandards, sage ich mal, von meiner Umwelt vorgeben? Oh, die haben ein neues Auto, neue Mercedes, neue BMW. Da können wir ja nicht hinten dran stehen. Ne? Das könnten ja die Leute machen, wir hätten kein Geld. Ne? Wir wären arme Leute. Okay, das ist ja nicht. Meine ich, mit meinen Mitmenschen konkurrieren zu müssen? Neide ich ihnen etwas? Wie steht es eigentlich um meine Selbstdisziplin? Geschwätz, Fernsehen, Internet, Computer, Telefonieren, SMS und wie diese ganzen Kommunikationsformen ja da heute heißen. Bin ich eigentlich in kleinen Dingen treu und zuverlässig? Habe ich eigentlich Frieden in mir? Oder grummelt es in mir? Was wurmt mich denn eigentlich? Was regt mich denn auf? Was bringt mich in Zorn, in Harnisch? Sind es wirklich wichtige Dinge? Oder geht es nicht im Grunde genommen nur um Kleckerkram, bei denen der Sack der Bennel nicht wert ist und die Brie teurer als die Brocke? Es gibt durchaus einen heiligen Zorn, liebe Brüder und Schwestern, da kann durchaus etwas auf dem Spiel stehen. Aber wann fliegen beispielsweise schon in Familien die Türen, um mal so ein Bild oder so ein Beispiel zu gebrauchen? Geht doch nur um lächerliche Dinge. Worum gibt es Ärger in einer Gemeinde, in einer Pfarrgemeinde? Doch nie um wesentliche Dinge. Ich kann mich zumindest nicht daran entsinnen, dass man wirklich um was substanziell Wichtiges geht, wo man sagen kann, das ist doch wichtig, das gehört doch zur Identität des Christentums, was da auf dem Spiel steht. Sondern meistens geht es eigentlich bloß so ein bisschen, weil an dem Gaul auf dem Karussell, auf dem auch die Vereine ja so gern fahren, irgendwo ein bisschen ein Schraublocker ist oder sowas. Also die ganze Sache ist es nicht wert. Und das, was es wert wäre, kommt überhaupt nicht in den Blick. Es taucht überhaupt nicht in unserem Horizont auf. Ich sage das so allgemein, ich meine das jetzt nicht so direkt auf Sie bezogen, ich unterstelle Ihnen da nichts. Gott bewahre, wirklich nicht. Suche ich die Schuld bei den anderen oder zuerst einmal bei mir selbst? Wie schnell bin ich eigentlich dabei, andere negativ zu beurteilen oder sogar zu verurteilen? Bin ich auf Versöhnung gestimmt oder bin ich unversöhnlich? Gibt es vielleicht Unversöhnlichkeit sogar aktuell gegenüber irgendeinem anderen Menschen? Vielleicht sogar Feindschaften gegenüber einem anderen Menschen? Vielleicht gegenüber Verwandten? Vielleicht aber auch, ist da noch ein Verstorbener, dem ich noch verzeihen müsste, der darauf wartet? Gibt es einen Verstorbenen, der mir wehgetan hat und dem ich noch verzeihen müsste? Ganz wichtig. Halte ich Maß im Essen, im Trinken, Geld ausgeben, was überhaupt so Lebensstandard betrifft, Freude, Vergnügen, was da alles so ist, Maß auch in der Zeit, die ich für die Dinge gebrauche. Gebrauche ich für die Dinge nur so viel Zeit, wie sie es wirklich nach ihrer Bedeutung verdienen? Oder, muss ich sagen, für Klickergram, es ist viel Zeit, und dann sage ich, wenn es dann ums Eigentliche geht, und das Wichtige ist, ach, ich habe keine Zeit mehr gehabt. Wie viel Zeit habe ich die Leute für den Friseur, ne? Dann kommen sie mit auch. Aber zum Beispiel ist es dann nachher zu lang. Ne? Bin ich eigentlich ein echter Kerl, wie man das so nennt? Lauter, wahrhaftig, authentisch, aufrichtig, zuverlässig. Ein echter Christ ohne Falsch. Oder bin ich ein Abziehbild? Vielleicht immer mit einem freundlichen Gesicht. Es gibt ja so auch gewisse christliche Gruppierungen, die haben so, die haben oh, wie die Anna und einer wie der andere das gleiche Gesicht. Wir können sie gerade durch die Hektografiermaschinen durchlaufen lassen, eine wie der andere. Oder versuche ich, andere auszuhorchen, zu übervorteilen, sie über den Tisch zu ziehen? Denke ich an meinen Vorteil? Nutze ich vielleicht Versehen oder Fehler, menschliche Unzulänglichkeiten anderer Mitmenschen zu meinem eigenen Vorteil aus? So ungefähr, oh, das hat er nicht gemerkt. Ich habe zu viel Geld rausgekriegt an der Kasse, habe ich schon mal gehört. Aber wenn die so blöd ist, die da an der Kasse sitzt und das Geld nicht zählen kann, ist es ja der ihr Schuld. Ne? Liebe Brüder und Schwestern, Herrn, das ist zwar dann der ihr Schuld oder sie hat dann die Ursache, aber christlich ist mein Verhalten absolut nicht, ganz im Gegenteil. Ist für mich mein Mitmensch ein Mensch wie ich, den ich so behandle, wie auch ich von jedem anderen behandelt werden möchte? Und unterlasse ich bei anderen Menschen alles, was auch ich nicht möchte? Und tue ich anderen, was ich auch mir von ihnen für mich selbst in einer vergleichbaren Situation wünsche? Also, goldene Regel ist die für mich verbindlich. Was du nicht willst, dass man dir tu, füg auch keinem anderen zu. Oder? Was ihr wollt, wie der Herr das formuliert in der Bergpredigt, dass euch die anderen tun, das sollt auch ihr ihnen tun. Ist das für mich selbstverständlich? Verstehe ich mich eigentlich als Sünder, der immer wieder die Barmherzigkeit Gottes, der Barmherzigkeit Gottes bedürftig ist? Suche ich seine Barmherzigkeit gerade auch im Bußsakrament höchstpersönlich zu empfangen? Nehme ich die Sünde wirklich ernst? Ich möchte gerade hinweisen mit einer Nachricht, die ich heute gehört habe von Amerika. Da sagt ein amerikanischer Bischof, ich bin manchmal wirklich hoch erfreut über den Mut der amerikanischen Bischöfe, die sagen, auch heute gilt noch, dass jeder Katholik verpflichtet ist, einmal im Jahr zu beichten und die Heilige Kommunion zu empfangen. Zu beichten. Das sagen die amerikanischen Bischöfe ihren Leuten. In Deutschland ist da Schweigen im Walde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wir haben selbst unseren Zustand provoziert hier in Deutschland, die Kirche. Das kommt alles nicht von ungefähr, dass es aussieht, wie es aussieht. Ich versuche da noch mit meinen bescheidenen Möglichkeiten ein Bollwerk da entgegenzustellen. Aber ich bin halt nur der Pfarrer von Weißkirchen und Hainhausen. Ich habe da also keine großen Einflussmöglichkeiten. Aber soweit ich die habe, möchte ich das auch wirklich deutlich gesagt haben. Ist mir noch etwas, habe ich da in dieser Nachricht gehört, ein katholischer Priester hat einem Mann, der also Propaganda gemacht hat für die Abtreibung, die Kommunion verweigert in der Heiligen Messe. Da hat es wieder Aufruhr gegeben, das ging an den Bischof. Und was sagt der Bischof? Amerikanischer Bischof. Der Priester hatte recht. Bravo. Amen. Wir wollen uns jetzt eine Buße auferlegen im Maße der Schuld, die wir erkannt haben. Aber ich erinnere noch einmal daran, dass schwere Sünden, dass die beichtpflichtig sind, unbedingt beichtpflichtig sind.